Willkommen zum Leader Talk. Hier ist Munir Zitouni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Ja, hallo und heute mein Gast Peter Hyballa, zugeschaltet aus Polen, aus Krakau, einer wunderschönen Stadt in Polen. Und ich freue mich, dass es heute mit dir klappt, Peter. Ganz liebe Grüße nach Polen erstmal.
Ja, hallo Munir und hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, und ich fange ja immer ein bisschen an, die Trainer vorzustellen, was sie bislang in ihrer Trainerkarriere so vollbracht haben, geleistet haben, welche Stationen sie gehabt haben. Jetzt zum ersten Mal die Frage an dich, hast du Lust, dich selbst vorzustellen oder willst du mal hören, wie ich so deine Stationen sehe und zusammengefasst habe?
Ich fand immer früher ganz geil Jürgen von der Lippe, weil ich glaube bei Geld oder Liebe.
Ja.
Und der hat immer super Moderationen gemacht. Dann lass mich mal überraschen von der Situation jetzt. Weil jeder Trainer und auch ich haben wahrscheinlich schon ein bisschen egoistische und narzisstische Züge, sonst machst du den Job, glaube ich, auch nicht. Aber ich finde auch mal ganz gut, wenn man.
Dann nehme ich dir diesen Job ab, Peter.
Du sprichst, genau.
Dann nehme ich dir diesen Job ab. Also, ja. Spieler bei Borussia Bocholt habe ich gelesen und dort dann sozusagen auch deine erste Trainerstation im Jugendbereich. Borussia Bocholt muss man sagen, nicht, dass die Leute da draußen denken, das wäre beim ersten FC gewesen, im großen Konkurrenten von Borussia, weil da bist du dann danach hingegangen,
habe
ich gelesen, genau. Also dann auch Jugendtrainer beim ersten FC Bocholt, also dem Platzhirschen sozusagen in Bocholt, ne, muss man ganz klar sagen.
Die Schwarzen.
Genau. Du hast für beide Vereine gearbeitet und hast dann auch erstmal so im Jugendbereich, warst ja noch ein junger Kerl, um die 25 Jahre alt, bist dann Preußen Münster Jugendtrainer gewesen, U17, Arminia Bielefeld und dann so ein bisschen Hyballa-typisch, ne? So plötzlich, zack, Namibia. Ein Jahr Cheftrainer bei den Ramblers Windhoek, das war 2002, 2003 und dann doch wieder ein paar Jahre erstmal im Jugendbereich, wieder also in einem sehr, sehr hochqualitativen Jugendfußball, also VfL Wolfsburg U19, das ist schon eine Hausnummer, aber dann auch bei Borussia Dortmund 3 Jahre gewesen, U19-Trainer und dann wieder der Versuch und der Schritt in den Profifußball, zweite Liga, Alemannia Aachen, ein Jahr bei Aachen, Tivoli und dann eine kurze Station als Talentetrainer in Salzburg, Red Bull, dann wieder der Sprung auf die andere Seite, Sturm Graz, Österreich und dann auch danach, da hast du dann ein bisschen länger als ein Jahr gearbeitet, Bayer Leverkusen, der Verein, der dann auch in den nächsten Jahren darauf so ein bisschen eine Rolle bei dir gespielt hat. Du hast mit Sascha Lewandowski Leverkusen in die Champions League geführt, nachdem Sammy Hypia entlassen wurde, beurlaubt wurde und bist dann in Leverkusen geblieben, hast dort dann die U19 wieder trainiert und seit 2016 sozusagen bist du international unterwegs mit spannenden Stationen, Nijmegen in, weiß gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, der halbe Holländer sagt mir das gleich, Nijmegen. Gut. Ja, werde ich in diesem Leben nicht mehr schaffen. Aber dort warst du dann ein Jahr, bist dann in die Slowakei gegangen, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Die beste Spielzeit seit Jahrzehnten für Dunajská Streda, Slowakei. Und 2020, so ein Jahr mit vielen turbulenten Ereignissen. NAC Breda hat es angefangen, ein halbes Jahr. Und dann im Sommer kam es zur Trennung. Und jetzt seit Dezember bist du in Polen bei Wisla Krakau und bist mir jetzt eben aus einem Hotel in Krakau zugeschaltet. Genau. Das sind spannende Stationen. Ich habe nochmal gezählt, Peter, es sind 16 an der Zahl.
Ja.
Jetzt musst du uns erklären, du bist noch ein junger Kerl.
Ja, ich glaube, also erstmal muss man natürlich sagen, dass ich jetzt kein Riesenfußballer war und relativ früh, was heute ja normal ist, dass viele Nicht-Fußballspieler eigentlich Trainer wären. Das war ja damals eine Rarität und aber deswegen auch viele Trainerstationen. Da muss man ein bisschen so meine Genetik sehen. Ne? Ich habe eine Mutter, die ist Niederländerin aus Rotterdam. Mein Vater ist deutscher Seemannspastor in Rotterdam gewesen und die haben mir eigentlich immer suggeriert, ey, Junge, schau dir die Welt an. Also nach dem Abi war eigentlich auch ganz klar halt Sachen erleben. Und eine geile Geschichte gibt es eigentlich auch noch. Ich hatte, ich war so 17, 18, 19, wo mich so ein bisschen dieser Trainer-Bacillus gepackt hat. Mhm. Und ich hatte immer zwei Bücher neben meinem Bett. Einmal den Dirke Weltatlas. Also ich konnte immer so die Hauptstädte, also ich habe mich immer interessiert, wo hat ein Spieler gespielt und wo ist die Stadt und wo ist das Land? Und das zweite Buch war immer von Rudi Gutendorf.
Ah, okay. Also der Weltenbummler. Der
Trainer. Genau, der Weltenbummler. Und ich habe dann mit 18 habe ich auch wirklich beim DFB mal angerufen und ich habe dann gefragt, ja hallo, hier ist Peter Überler, ich würde gerne Weltenbummler werden. Dann haben die gesagt, hat der eine Macke oder was? Und eigentlich, aber das, durch das Telefonat war es gut, weil die haben ja gesagt, du musst ganz schnell die Trainerlizenzen machen. Und die habe ich dann ganz schnell gemacht. Ich habe ja einer der ganz wenigen damals, die unter 30 die Profilizenz Fußballlehrer gemacht haben. Und damit haben die mir eigentlich auch schon ein bisschen geholfen mit der Antwort.
Also ich finde, die Stellenbeschreibung müsste man sich nochmal durchlesen. Weltenbummler ist eigentlich ein toller Job und die Stellenbeschreibung dazu, die könntest du ja dann mal irgendwann formulieren. Ja, genau. Aber das hat dich schon immer angezogen sozusagen, dieser Blick hinaus ins Weite.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich immer irgendwie für Geografie interessiert. Ich habe mich immer für andere Länder interessiert. Ich meine, ich bin damals ja in Bocholt bin ich aufgewachsen. Das ist ja direkt an der niederländischen Grenze. Meine Oma, Opa war alles in Rotterdam. Wir sind in einer Multikulti-Gegend aufgewachsen. Und das kennst du ja auch. Fußballverein ist ja sowieso Multikulti, alles andere. Ich habe mich immer für Sprachen interessiert. Also irgendwie hatte ich da immer einen Hang zu, was gibt's eigentlich noch anderes? Und dann hast du natürlich einen Job jetzt, einen Trainerjob, ja, wo du halt auch, ja, nach 2-3 Monaten wirst du halt erschossen wieder, dann wirst du gekündigt, dann geht's da weiter. Du bist ja, das ist ja irgendwie ein Job schon auf Montage auch. Also ein bisschen ein Zirkusjob und da bin ich noch Schütze mit Aszendentschütze, also dieser Doppelschütze von Horoskop, der immer ja dieses Freiheitliche und in das Neugierige hatte ich immer.
Okay, und du hast im Vorgespräch auch schon einfach diesen Satz mal gesagt, ich bin anders als andere. Das hast du so ein bisschen bezogen auch auf dein Coaching, deine Art des Coachings an der Außenlinie, aber spielt sicherlich auch in deine Biografie rein und an deine Herangehensweise. Aber spürst du trotzdem auch, dass du von deinem Abitus, von deiner Herangehensweise, wie du mit der Mannschaft umgehst, wie du sie anfeuerst, wie du sie coachst, dass du da anders bist als andere oder ist dir das gar nicht so bewusst, weil du bist ja ein sehr, sehr lebendiger Trainer, der einfach auf unorthodoxe Maßnahmen auch manchmal zu Hilfe nimmt. Ist das so, dass du einfach das unbewusst oder ist da auch ein Stück weit Bewusstheit dabei?
Also bewusst auf jeden Fall auch. Also ich glaube immer, ich habe so dieses Personal Trainer Idee hinter mir. Also ich denke immer, zum Beispiel, ich war mal in der Slowakei, da hatte ich mal zum ersten Mal in meinem Leben einen Personal Trainer. Und wenn der sagt, wenn er mich angespornt hat, 10 Liegestütze, 15 Liegestütze zu machen, dann habe ich die auch durchgezogen. Und wenn er mich härter angemacht hat, also ein bisschen, ich sage, heute musst du mich mal auch ein bisschen anschreien oder so, dann habe ich gemerkt, boah, das gibt mir so eine Motivation. Weil wenn du alleine trainierst oder du hast nur so einen Soft-Trainer, dann habe ich da nochmal 7 Liegestütze gemacht, hatte ich keine Lust, hatte ich keinen Bock. Mhm. So ist es ja im Sport auch. Und ich finde, wenn du lebendig bist, emotional bist, auch mal hart bist, was wir ja von unseren alten Trainern noch sehr gut kennen, das ist auch ein Stück Liebe den Spielern geben. Nur heute in dieser Soft-Generation denkt man immer, wenn man schreit, dass du einen niedermachst. Aber das ist auch ein Stück von Liebe. Ne, dein Vater hat ja auch mal, hat dich mal angeschrien, hat dich wieder in den Arm genommen, hat dich, also du hast ganz viele Facetten. Nur, wenn du im Profifußball bist, dann kommst du ganz schnell in so eine Schublade. Und wenn da eine Kamera vor dir steht, in so einem Stadion, dann ist natürlich auch ganz oft, dann zeigen sie immer, wie ich mit den Haaren wirbel oder die Hände, ich gestikuliere ja viel mit den Händen. Und dann kommst du in so eine nur emotionale Schublade. Aber das ist nur ein Fragment von meinem Leadership.
Und trotzdem nochmal da die Nachfrage, das Verhältnis, was du gerade ansprichst, was du da so aufbaust zu den Spielern, also in der Lage überhaupt zu sein, so mit deinen Spielern umzugehen, das verlangt ja ein hohes Maß an Vertrauen, an Vertrauensbildung. Also, dass sie das annehmen können, dass du aber auch so agieren kannst. Das heißt, da bedarf es ja einer großen Arbeit auch im Vorfeld, um dieses Vertrauen zu gewinnen und zu erlangen, also auf einer emotionalen Ebene.
Ja, ich glaube, ich habe am Anfang ja gesagt, ich interessiere mich so für Länder. Und wenn du dich für Länder interessierst, interessierst du dich für Kulturen. So, und aber es gibt ja auch Kulturen bei Menschen. Also du gibst den Schwiegersehen-Typ, gibt's den Gangster-Typ, da gibt's den bisschen, ne, der Junge aus Schwieringenhaus, da gibst du den Millionärssohn.
So diese Archetypen.
Genau, und natürlich auch so ein bisschen, ne, dann gibt es natürlich den Typ aus dem südländischen Bereich, da gibt es vielleicht einen Typ aus dem norddeutschen oder nordländischen Bereich und so weiter. Und dafür habe ich mich mal voll interessiert. Also und dann habe ich immer gemerkt, ich interessiere mich halt voll für Menschen. Und eigentlich sage ich immer dieses Fußballgedöns, Taktik, Technik, das kam immer so als das andere. Immer wenn ich arbeitslos war, habe ich gemerkt, was ich am meisten vermisse, sind zwei Sachen, das Feldtraining. Und so das in der Kabine, so mit Menschen sprechen. Was machen deine Eltern? Was macht deine Frau? Boah, du hast einen Trauerfall zu Hause. Wo bist du denn aufgewachsen in Bosnien-Herzegowina? Mhm. Also immer habe ich mich so, und dieses Stück Kultur, das war immer so für mich ein Einstieg, den Menschen zu bekommen. So, und ich habe immer dieses Kulturgut, habe ich immer genommen. Und habe mich dann immer mit Fragestellungen interessiert. Und dann haben die Spieler auch Fragen gestellt. Und dann kamen wir immer wieder in Gespräch. Weil ich zum Beispiel, ich hasse ein Wort bei NLZs, Zielvereinbarungsgespräche. Also wir Deutschen, wir sind ja sehr gut in so Plänen machen. Nicht mehr zum Kotzen. Ich bin mehr so Instinkt. Wenn ich einen sehe, denke ich mir, warum gähnt der jetzt in der Besprechung? Ist die langweilig von mir oder was ist mit dem? Oder will der mich provozieren? Wenn einer mit dem Gesicht, Mundwinkel nach unten, was ist jetzt mit dem? Also ich bin immer, ich mache 1000 Zielvereinbarungsgespräche, viel auf dem Platz und interessiere mich halt für den Spieler und für seine Umgebung. Aber ich mache das nicht aus Strategie, sondern ich finde das cool. Wenn ich jetzt kein Fußballtrainer geworden wäre, wäre ich wahrscheinlich Lehrer oder Pädagoge oder Coach oder irgendwas.
Irgendwas, was mit Menschen zu tun hat.
Genau.
Und ist das, wenn du sagst, ist das eigentlich, es hat sich so angehört, so, ja, schön und gut, Taktik, Ausbildung, das brauchen wir alle auch, ne, verschiedene Konzepte, wie wir einen Gegner bespielen, aber letztlich setze ich, Peter Hyballa, wirklich voll und ganz auf die Motivation, auf ein Gemeinschaftsgefühl, weil das Fußballspielen, das bringt ein Erstligaspieler, egal in welche Liga, mit. Und mir geht es eigentlich nur darum, das zu kanalisieren, da Emotionen reinzubringen und eine Motivation eben über gewisse Dinge zu provozieren. Ist es so, dass du das wirklich so trennen würdest, dass du sagst so, bei mir kommen erstmal so diese grundsätzlich menschlichen Dinge, emotionalen Dinge, bevor es bei mir um Taktik und Trainingsleistung geht?
Also ich bin eigentlich mehr so ein Cocktailmixer. Also ich merke, in meinem Cocktail sind alle Sachen drin. Und es ist ganz interessant, wenn ich zum Beispiel eine Passübung mache, dann würde die ja eigentlich über die Headline Technik stehen. Wenn ich aber eine Passübung mache, dann rede ich zum Beispiel auch, ja, ihr müsst den Ball so behandeln wie eine schöne Frau. Der Pass ist eine Botschaft. Der Pass muss jetzt von Spanien nach Italien, da muss der rübergebracht werden. Also ich pädagogisiere auch viel, also ich emotionalisiere. Der Ball ist eine heiße Kartoffel, wir machen jetzt One-Touch-Sachen. Aber, sag dann auch gleichzeitig, gib mal ein bisschen Winkel. Wenn du andribbelst, der muss der andere den Raum öffnen. Also alles kommt in so eine Suppe rein. Und wenn ich dann aber merke, nur mit dieser langweiligen, beziehungslosen, öden Konzeptsprache, Raum ziehen, Doppel-Sechs, andribbeln, Kontrabälle spielen, da komme ich jetzt nicht weiter. Weil am Ende des Tages musst du ja in der 85. Minute als Spieler auch nochmal durchs Feuer laufen, wenn du total kaputt bist. Und du läufst für deinen Trainer auch durchs Feuer. Das ist eine ganz, das ist fast eine Mehrbeziehung als Vater-Sohn manchmal, weil ich habe ja jetzt auch in Krakau, ich habe so viele Spieler, die sehen mich ja viel mehr als ihre eigenen Eltern. Und dann merke ich ganz klar, okay, wenn ich die jetzt emotionalisiere, packe, motiviere, aber das mit Technik, Taktik verbinde, dann ist es eigentlich perfekt. Weil ohne Plan, wenn ich nur sage, Jungs, wir gehen drauf und wir geben Gas, ja, da weiß auch keiner, was er machen soll. Wenn ich aber sage, in 4-1-4-1 nach außen lenken, das machen die zwar, aber das machen die vielleicht auch nicht voller Liebe. Also ich versuche immer diese beiden Sprachen, ja, ein bisschen emotionale, ja, ein bisschen Assi-Sprache, Gangstersprache, so wie unsere Trainer auch früher geredet haben, reiß jetzt mal den Arsch auf. Das finde ich eine ganz wichtige Sprache. Aber ich finde auch wichtig, der Sechser auf, ne, Kontraball auf den Achter.
Also du hast alles im Repertoire und kannst dich dann ganz auf die Mannschaft dann auch einstellen und je nachdem, was gerade auch verlangt wird, dann auch agieren. Mir kam jetzt nur der Gedanke, wie du das so beschrieben hast, so diese Vater-Sohn-Beziehung auch und dieses Familienbild auch. Und jetzt hast du ja ganz, ganz viele Stationen, viele, viele Jahre mit dem besten Jahrgang von deutschen Bundesligisten, also Leverkusen, Dortmund, Wolfsburg, die U19 trainiert. Wie hast du das denn da empfunden, mit diesen Top-Talenten zu arbeiten und denen das so rüberzubringen? Also wie hast du das geschafft, diesen Ansatz, den du gerade beschrieben hast, auf so eine junge Generation, die so zart beseitet, sage ich mal, in diesem Nachwuchsleistungszentrum groß werden und dann steht plötzlich so ein Trainer vor dir, der auf Emotionen geht, der die vorbereiten will auf den Männerfußball, auf die normale Welt da draußen. Wie schwer war das und wie beurteilst du auch im Rückblick so diese Jahrgänge und die Qualität dieser Jungs?
Also ich glaube, als Trainer bist du ja auch so ein bisschen Zehnkämpfer. Und im Zehnkampf hast du ja auch immer ein, zwei Paradedisziplinen. Und eine Paradedisziplin ist ganz klar von mir Talente, also mit jungen Spielern umzugehen. Und interessant war eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel Wolfsburg, Dortmund und Leverkusen nimmt, Wolfsburg und Dortmund war ja so Mitte der 2000er Jahre, wo ja noch nicht diese Schickimicki-NLZs und so waren, wo das so angefangen ist. Ich sage ja immer, wir waren damals 2000er Jahre die Trainer, die so ein bisschen die Pioniere. Also Anfang 2000 war es noch unmöglich, dass ein Nagelsmann oder so Profitrainer wird. Und wir waren so im Steinbruch und haben unsere Ideen als junge Trainer. Das war ja so damals die Trainergeneration Tuchel, Kauzinski, Frank Schäfer, Norbert Elgar, Sascha Lewandowski, Christian Streich. Und interessant war, mit den Talenten umzugehen. Ich habe die unheimlich immer gefordert. Also ich habe die gefordert, aber immer moderiert. Ich will das Beste aus dir. Ich habe die eigentlich auch immer alle so ein bisschen geliebt, die Spieler, weil es waren so ein bisschen meine Söhne immer. So, und aber ich habe immer deutlich und ehrlich meine Meinung gesagt, was ich haben möchte. Mhm. Und wenn ich das nicht bekommen habe, dann sind auch mal Hütchen durch die Luft geflogen. Dann habe ich auch mal einen Lauten gemacht. Dann bin ich auch mal in eine Sprache gegangen, die nicht immer so ganz fein ist, aber die für Sport gut ist. Aber ich habe vorher eine Beziehung aufgebaut mit denen. Aber die Spieler, wenn sie auch ein Problem hatten, ich wusste immer die Probleme von Spielern. Also nicht meine Co-Trainer wussten das, sondern ich als Cheftrainer, weil sie immer wussten, okay, bei dem, der ist der Empathlink. Und ich hatte eigentlich immer mehr Co-Trainer, so Laptop-Trainer und so, weil das ist nicht immer meine größte Stärke. Und ich habe Talente gefordert und ich habe immer eine Sache gemacht. Ich habe ganz viel Individualtraining gemacht. Also ich habe ganz oft 3-4 Spieler vor dem Training, nach dem Training trainiert, aber halt natürlich auch gesprochen. So, weil mit 25 Spielern oder 20 Spielern geht das nicht immer so. Und interessant war halt in Wolfsburg, die kamen ja so ein bisschen so, ja, viele kamen aus reichen VW-Familien und so. Und ich kam dann so ein bisschen als der, ja, ich sag mal so, der Ruhrputter, so kam da ein bisschen an und habe so gedreht, okay, Fußball ist hier mehr als nur Status. Das ist hier Liebe. Mhm. Das haben wir 3 Jahre super gemacht. Also ich konnte die Kultur in Wolfsburg, habe ich echt gedreht. In Dortmund war es ein bisschen einfacher für mich. Das war so ein bisschen meine Kultur.
Ja.
Da ging es halt sehr individuell und sehr, auch auf Gewinnen. Also weil ich nie den Strich gezogen habe, das ist jetzt ausbildungsorientiert, ergebnisorientiert. Ich sage ganz klar, im Jugendfußball musst du auch gewinnen.
Klar.
Mhm. Und Leverkusen war eigentlich die schwierigste Station für mich, weil A, kam ich aus dem Profibereich wieder, B, waren die unheimlich taktisch gelehrt und C, war das der Beginn der Nachwuchsleistungszentren. Mhm.
Da ja, fing
also unheimlich an. Konzeptsprache. Ja, auf einmal fing man mit Yoga an. Ein, zwei Psychologen, die dann auch mir immer so erzählen wollten, wie es geht. Sehr viel Periodisierung, sehr viel Tests, sehr viel Protokolle. Ja, und das war nicht so meins.
Mhm. Das heißt, siehst du das grundsätzlich kritisch so, diese Entwicklung? Heute wird ja jedes zweite oder in jedem Interview, wo es um Jugendfußball geht, um die Zukunft des deutschen Fußballs, wird ja der Mangel an Persönlichkeiten kritisiert und festgestellt. Und wie sollen denn die Jungs Verantwortung im Spiel übernehmen, wenn sie im Leben in den NLZs keine Verantwortung übertragen bekommen? Also siehst du diese Entwicklung grundsätzlich auch so und auch sehr kritisch? Und wo siehst du da Hebel?
Ja, ich finde, dass wir unheimlich so Roboterfußball machen. Also wir haben einen Roboter, das ist ein junger Mensch. So, und zweifelsohne hat der ein Talent. Das ist jetzt nicht Trompete spielen bei ihm, sondern das ist jetzt Fußball spielen. Und dann kommen auf einmal ganz viele Leute von der Universität. Und ich kann die Leute kritisieren, weil ich habe ja selber studiert. Und dann will jeder in diese Talentsuppe sein Gewürz rein. Und ich spüre bei Cheftrainern oft, dass sie mit allen irgendwie kooperieren müssen. Mhm. Weil das ist ja modern und das ist professionell und das ist ja akademisch. Und dann kommt die nächste Studie und die nächste Studie. Und ich merke, dass auf einmal 6, 7 verantwortlich mit Spielern sprechen. Es gibt ja diese berühmte Geschichte mit dem Mädchen mit dem grünen Fahrrad. Die streicht erst grün, weil sie es eigentlich ihre Lieblingsfarbe findet. Und dann kommt irgendeiner und sagt, du musst es gelb streichen, weil so und so. Der nächste sagt, du musst blau streichen. Der nächste schreibt, rot musst du das Fahrrad streichen. Und so finde ich Fußball. So im Moment Jugendfußball. Und ich finde, es wird so ein enormer Druck auf Trainer gelegt. Weil ich finde die Trainer eigentlich nicht das Schlimmste oder der Minuspunkt.
In der da, wo der Haken ist. Mhm.
Und die machen natürlich unheimlich Druck auf die Spieler. Und ja, und dann kommt so viel Druck und so viel, es ist überhaupt keine Freiheit mit der, es ist, du hast ja manchmal mehr Stuff als Spieler fast im NLZ und dann hast du noch eine Psychologin und dann hast du noch ein Zielvereinbarungsgespräch und dann musst du noch ein Plantagebuch schreiben, dann musst du noch schreiben jeden Tag, wie du dich fühlst.
So eine Performance-Spirale, so, ne? Das bedingt sich gegenseitig, bis man quasi überhaupt keinen Blick mehr, also einen verstellten Blick hat quasi auf das, was eigentlich den Fußball ausmacht.
Ich glaube, wir meinen es gut im NLZ. Weißt du, das ist genauso, wenn ein Vater oder Mutter, wenn du 18 bist, dir ein Auto hinstellt. Die meinen es gut.
Ja.
Aber eigentlich als 18-Jähriger denkst du, oh geil, ich muss ja keine Zeitung austragen. Ich muss
genau, so, bin ich total bei dir.
Genau, aber du meinst es gut. Und ich glaube, ja, wir sind irgendwie auch 2014 Weltmeister geworden, weil wir hatten damals noch diese Jugendabteilung, so dieser Umbruch zu NLZ. Mhm. Da hatten wir diese jungen, aufmüpfigen Akademiker, so wie mich, ne, die große Klappe hatten, die Ex-Profis, die immer erzählt haben, wie es früher war, und so die alten, knöcherigen Feldtrainer, die auch mal dich Dienstag 37 Strafrunden laufen lassen. Und dieser Mix, der war super für Spieler. Und jetzt sind wir, glaube ich, ja, totale Studenten-WGs geworden. Wir haben ganz viele Trainer, die haben ja selber noch keine Krise erlebt. Die haben selber noch 0,0 Persönlichkeit. Die haben selber ja noch nie ein anderes Land mal gesehen. Weil ja, ich habe ja selber jetzt Profifußball 10, 12 Jahre erlebt. Boah, das ist ein Drecksgeschäft. Ne? Das ist die zur Sache. Da fliegen dir die Patronen um die Ohren. Du musst alles handeln. Und das könnte ich jetzt, wenn ich zum Beispiel zurück in die Jugend gehen würde, kann ich natürlich total gut vermitteln.
Worauf es ankommt, ja.
Ja, aber auch den Staff, auch einer jungen Psychologin, die von der Uni kommt, die denkt, sie macht. Und ich glaube einfach, unsere Spieler werden zu viel in Watte gepackt. Und das will ich auch nicht immer wiederholen, aber ich glaube, so diese Basics, dribbeln, schießen, passen, köpfen, ist wichtiger als 11 gegen 0. Pep Guardiola, Gedächtnistaktikübungen und Periodisierung die ganze Zeit.
Dieses Wort Periodisierung, herrlich. Aber ja. ich wollte noch mal kurz zu dem Satz kommen, wie du, oder was du beschrieben hast, dass du als Cheftrainer wissen willst, wie geht es meinem Spieler und dass du das eben nicht abgibst an den Co-Trainer. Ja. Und ich kenne ganz viele Trainer, da ist es genau umgekehrt, die sagen, hey, ich habe keinen Kopf dafür, was der mit seiner Familie da auch in anderen Ländern zu tun hat oder ob der jetzt einen Verkehrsunfall hatte und ob ihn das irgendwie stresst, sondern ich muss mich auf die Taktik, auf die Trainingsarbeit und ich übergebe das meinem Co-Trainer. Glaubst du, dass das von Erfolg Grund sein kann oder hast du das auch selbst festgestellt, dass es da einfach grundsätzlich Unterschiede gibt und ändert sich das so ein bisschen gerade auch, dass Cheftrainer vermehrt dahin kommt, dass sie sich eben selbst für die Menschen in den Spielern interessieren?
Ja. Ich glaube, du musst dich als Feldtrainer, es gibt ja diese Autosuggestion, also du sprichst eigentlich mit dir selber oder das, ne, das muss man vielleicht manchmal machen, wenn man morgens im Badezimmer und dann im Spiegel und dann habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, was will ich eigentlich? So, gar nicht, was alle von mir wollen, weil Fußball ist ja ganz viel Außenansicht. Jeder hat eine Meinung über dich und was will
ich? Vom Spiegel hast du dich das gefragt.
Ja, das frage ich mich oft. Also, du machst ja ganz oft mit dir selbst Gespräche, weil du irgendwie auch so Lucky Luke bist als Cheftrainer. Du bist ja schon Einzelgänger, Einzelkämpfer, obwohl du mit einem Team arbeitest. Aber am Ende wird alles auf dich projiziert. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, was ist eigentlich so deine Stärke? Und wir Trainer, wir denken ja, wir sind überall ziemlich geil. So, aber das sind wir nicht. Und meine Stärke ist halt nochmal Mensch, Talent, Feldtraining, Rhetorik. So, aber was ist meine Schwäche? Meine Schwäche ist manchmal, ich gehe manchmal Overload. Also mich muss man bremsen.
Bremsen, ja.
Laptop-Besprechungen, ganz viel so immer diese taktischen Laufwege, so. Da brauche ich Spezialisten. Mhm. Und ich glaube, es gibt auch andere Cheftrainer, die genau umgekehrt sind. Ich glaube, es gibt Cheftrainer, die sind taktische Nerds. Die fragen aber nie, lebt dein Vater noch? Oder irgendwas? Oder ist mal was passiert im Privaten? Und ich glaube, die brauchen halt unbedingt einen, der dieses Empathische drauf hat. Und dann komme ich jetzt wieder zu Nachwuchsleistungszentren. Ich glaube, dass wir zu viel Taktik-Nerds haben. Zu viel langweilige Trainer von den Universitäten. Vor 20 Jahren hatten wir zu viel Ex-Profis. Und ich glaube, dieser Mix, auch diese harte Sprache, Wechsel mit Softsprache, Wechsel mit beziehungslose Konzeptsprache und Wechsel mit Beziehungsliebessprache. Und ich habe halt für mich als Stärke herausgefunden, okay, du bist ein geiler Trainer auf dem Platz. Du kannst unheimlich emotionalisieren. Du kriegst eine Mannschaft hinter dir. Manchmal bin ich, und Schwäche ist halt manchmal, politisch muss ich ein bisschen geduldiger werden. Und alles, was mit so wissenschaftlichem Zeug ist, das sollen vielleicht auch ein anderer.
Holst du dir einfach Unterstützung und das ist ja genauso wie wenn der Cheftrainer sagt, Mensch, das Menschliche, da hole ich mir eben auch Unterstützung und der Co-Trainer soll da hingehen und da kann der Spieler sich ausweinen. In dem Zusammenhang zwei Sätze von zwei Ex-Nationalspielern. Benny Hövedes sagte vor ein paar Tagen in Richtung Trainer, ich glaube nicht, dass es ein Hexenwerk ist, zu erkennen, wenn es einem Spieler nicht gut geht. Der vermeintlich bequeme Weg ist es dann, den Spieler auszutauschen. Es sind ja andere da, die funktionieren. Und André Schüle würde sich wünschen, dass die Verantwortlichen mehr in Kontakt mit den Spielern treten würden. Und das sagen zwei Spieler, die ihre Karriere beendet haben. Ich habe diese zwei Sätze gehört, gelesen und fand es eigentlich erschreckend, dass zwei Spieler, die so lange in diesem Fußballbusiness auf allerhöchstem Niveau waren, am Ende feststellen, Mensch, ich hätte mir mehr Kontakt von meinem Trainer gewünscht oder von meinen Trainern.
Ja, also erstmal habe ich immer ein bisschen Probleme, wenn Spieler über Trainer reden, weil sie noch nie Trainer waren, weil ich bin natürlich sehr in der Trainerpartei und sage dann aber auch, ja, liebe Spieler, aber denkt auch mal bitte mal an euch. Ne? Wo wart ihr in der Beziehung? Also seid ihr mal auf den Trainer zugegangen
und sagt, also du siehst ja so eine Wechselwirkung, also.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, dass als Spieler man sich auch sehr einfach immer macht und sagt, ja, Trainer muss mich motivieren, Trainer muss dies, Trainer muss das, Trainer muss dies. Aber wir Trainer gucken wir natürlich auch, welchen Spieler kann ich vertrauen? Mit welchen Spielern kann ich natürlich vielleicht nochmal intern sprechen? Welche Spieler sind so ein bisschen Spione? Aber klar, auf Benny nochmal zurückzukommen. Klar, du kommst als Trainer rein und du weißt, ich muss gewinnen. So. Und er hat natürlich recht, Weil wenn du mit einem Spieler in eine Beziehung kommst, in so eine empathische Beziehung, das ist anstrengend und das ist auch, das ist unheimlich zeitintensiv.
Absolut.
Und jetzt kommt es. Für mich ist es halt nicht zeitintensiv, weil das ist meine Stärke. Für einen anderen Trainer, und Benny hat ja, oder auch André Schürrle, hat ja auch viele verschiedene Trainer gehabt, ist es halt nichts. Die haben da keinen Bock drauf, die haben da kein Talent dafür. Und noch einmal, und jetzt ist ganz wichtig, wen hast du noch im Trainerteam? Aber wichtig ist auch, wenn Spieler jammern über Trainer, auch sich manchmal in den Spiegel anzugucken. Und was hast du als Spieler auch dem Trainer gegeben, dass er mit dir spricht oder dass er mit dir nicht spricht?
Finde ich
also nicht
sehr, sehr gut, den Gedanken, also ne, ja, da auch eine Eigeninitiative zu fordern, einzufordern und auch festzustellen. Absolut.
Aber noch einmal, ich glaube, wenn ich auch zum Beispiel Trainerausbildungen und so sehe, es ist ja viel auch Co-Trainerausbildung. Also wir lernen halt ganz viel Positionsspiele, 4-4-2 gegen 4-1-4-1, 3-5-2, wie musst du hochschieben, wie musst du nach innen steuern. Aber wir haben eigentlich, ja, Psychologie ist dann so ein bisschen so, ne, so ein bisschen Wahrnehmung und so ein bisschen, wie man rhetorisch sich vor der Gruppe stellt. Und das war es dann ja auch. Das ist ja ein Kindergeburtstag, was Psychologie angeht. Und dann kommst du in eine B-Jugend, A-Jugend, wo Druck und Profibereich, ja, das ist das allererste eigentlich, was ich drauf haben muss. Stehe ich vor einer Gruppe. Du bist aufgefressen. Nach 3 Minuten, wenn die merken, ey, der kann gar nicht sprechen, der guckt uns nicht an. Der guckt immer zum Flipchart. Weil Spieler haben eine unheimliche Nase, wenn da so ein Hans Wurst vor denen steht. Und dann fressen die den auf. Und wir kriegen halt, und Positionsspiel und Turnierform, das ist auch wichtig, aber du kannst auch in der Spielform, kannst du auch empathisch coachen. Es gibt zum Beispiel einen Trainer, der hat immer zu mir gesagt, ja, als Cheftrainer darfst du nie Schiedsrichter sein. Und ich verstehe seinen Gedankengang, weil du bist natürlich dann angepisst von den Spielern und angemacht und hast du, ne?
Da geht's ja klar,
logisch. Und ich sage gerade, als Empathling,
ja, da will ich dabei sein.
Ja, ich gehe da voll rein. Und sollen die auch ruhig mal mich mal beschimpfen? Und dann komme ich wieder zu Hövedes und zu anderen Schülern. Vielleicht ist dieses, okay, wir dürfen den Trainer auch mal anmachen, aber der darf uns auch anmachen. Und dann gibt es ein Vertrauensverhältnis.
Und wenn du jetzt nochmal an den Gedanken an dich ranlässt, so Kritik, Spiel läuft schlecht, ist schlecht gelaufen, Nachbesprechung, du hast ein Verhältnis zu all deinen Spielern aufgebaut. Jetzt ist das große Thema und auch das sollte eigentlich vermittelt werden. Wie gehst du damit um, Kritik zu äußern? Also es gibt auch teilweise Spieler, die kommen aus anderen Kulturkreisen, also es ist sehr, sehr schwer, mit Kritik umzugehen vor der Mannschaft. Es gibt aber auch, natürlich in Deutschland wird man so groß, ne, Fehler werden angesprochen, man wird auch runtergemacht, auch vor der Mannschaft. Wie gehst du mit diesem Thema Kritik um, was ja ein sehr, sehr großes und wichtiges Thema ist in der Mannschaftsführung?
Ja, ich finde immer, es hört sich ein bisschen blöd vielleicht oder langweilig an, aber es ist ehrlich. Also ich sage mal zu jungen Trainerkollegen, 2 Sachen gebe ich dir mit auf den Weg, wo du deine Mannschaft verlieren kannst. Nach Niederlagen, was du sagst, ich rasiere jetzt alles. Und das Zweite ist, wie man mit Auswechselspielern umgeht. Diese beiden Sachen sind ganz feinfühlig, sogar auch für die ersten 11 Spieler. Mit Kritik mache ich es immer so, entweder mache ich es echt fachlich-inhaltlich, also dann wechsle ich auf diese beziehungslose Konzeptsprache und sage der Ball, also richtig Taktik. Manchmal gebe ich natürlich den Schuss Sarkasmus und sage, tja, ne, das ist natürlich immer ein ganz gefährliches Spiel, weil du an der Grenze bist.
Ja.
Und manchmal picke ich mir den Spieler aus und sage, ja, das fand ich nicht gut deswegen und das fand ich nicht gut deswegen. Und manchmal picke ich mir den Spieler aus. Oder zum Beispiel habe ich gestern eine Besprechung bei Wiesler gemacht über Trainingsbilder und habe gesagt, okay, ich mache jetzt mal nur negativ, nur dass ihr Bescheid wisst. Ich mache jetzt nur mal negative Bilder. Es war natürlich nicht alles scheiße in dem Spiel,
ja, aber
ich habe es also mit einer Vorankündigung gemacht. Und heute zum Beispiel habe ich, okay, jetzt mache ich ein bisschen over the top, positiv. So, und das ist aber ein ganz wichtiges Kriterium. Aber auch wieder ganz wichtig, wenn du einen Spieler halt anmachst oder kritisierst, negativ wie positiv, auch positive Kritik ist ja manchmal schlecht in der Mannschaft, weil der eine ist dann wieder eifersüchtig.
Absolut, ja.
Und das, dass ich dann immer wieder auch, wenn ich positive Kritik gemacht habe, dann spreche ich nochmal mit dem Spieler auf dem Gang oder auf dem Platz. Mhm. Oder wenn ich negative Kritik gemacht habe, dann bin ich nochmal hingegangen, habe den ja so ein bisschen an der Hand genommen und sag, und morgen zeigst du es mir aber richtig. Mhm. Ja, oder ich habe auch mal negative Kritik. Ich habe mal einen zusammengefaltet und gesagt, das fand ich nicht gut, das finde ich nicht gut. Aber weißt du was? Nächsten Samstag spielst du wieder. So, dann geht er natürlich raus und sagt, okay, der vertraut mir. Aber er hat mir eigentlich jetzt deutlich gesagt, was der von mir anders sehen will. Und das ist für Spieler ganz wichtig. Also zum Beispiel bei NAC Breda habe ich gefragt den ersten Tag, was wollt ihr eigentlich von mir? Also das habe ich jetzt öfter, als junger Trainer habe ich das nie gefragt. Als junger Trainer fand ich mich ja nur geil. Ne? Leider geil, von Deichkind, das Lied.
Und als was kam da zurück?
Also in Holland, also zum Beispiel bei NAC war, wir brauchen einen Plan.
Ach ja.
Wir wollen genau wissen, was wir falsch machen. Das war das Erste. Wir wollen auch ja, ein bisschen wissen, was wir richtig machen. Aber wir wollen wissen, was wir nicht gut machen. Und wir wollen wissen, was wir dann anders machen können.
Ich finde es sehr innovativ, einfach mal die Mannschaft zu fragen, hey, was braucht ihr denn eigentlich von mir?
Ja, das frage ich auch Clubleitungen. Wenn die, ich sage, was wollt ihr denn eigentlich von mir? Was soll ich machen? Mhm. Und jetzt habe ich ja in Wisla Krakau, war ja, na gut, Kuba Blaszczykowski ist ja Spieler und Eigentümer. Ist ja auch interessant.
Also mein und Chef, der spielt immer bei dir.
Ja, der spielt immer bei mir. Da habe ich gefragt, was willst du eigentlich von mir? Warum habt ihr jetzt Peter Jubala angerufen? Was wollt ihr? Und dann sehe ich auch, wie die sich mit mir beschäftigt haben. Und das ist halt ganz wichtig, dass auch Spieler ihre Meinung dann sagen. Und vielleicht hat das noch einmal auf das Zitat Hövedes Schürrle, weil zum Beispiel hat ein Spieler mal, den ich trainiert habe, gesagt zu mir, Trainer ist nichts gegen Sie persönlich, aber alle Trainer sind Monster für mich. Und das ist halt schon krass, ne?
Dass schöner Glaubenssatz, ne?
Mhm. Ja, du bist eigentlich Partner, aber wie viele Spieler leiden unter einem Trainer? Aber jetzt kommt es auch. Auch wir Trainer leiden auch unter Spielen. Mhm. Wenn du den nicht kriegst, wenn du merkst, boah, das ist der faule Apfel. Ich krieg den nicht rum. Das ist halt...
Absolut.
Mhm. Am Ende des Tages kommt es immer irgendwie Beziehung.
Ja. Und weil wir auch gerade das Thema so Kritik hatten und Einzelgespräche, ich hatte nur vor ein paar Wochen ein Interview mit Peter Bosch gelesen und der hat erzählt, dass er nach jedem Spiel macht er Noten, ne? Und sagt, ey, im Winter, wenn ich dann so ein Halbjahresgespräch dann habe mit den Spielern, dann hilft mir diese Liste und diese Anordnung von Noten einfach den Spieler einzuordnen. Was hältst du grundsätzlich davon? Klingt ein bisschen altbacken so, ne? Da sitzt er so da und trägt Noten in sein Buch ein für jeden Spieler nach jedem Spiel. Aber ihm hilft es und denkt man jetzt erstmal gar nicht von so einem doch sehr innovativ agierenden Trainer wie Peter Bosch, aber tut er.
Ja, ich finde das total schrecklich. Ich finde das total nichts für mich, weil aber das ist halt ich jetzt, meine Meinung.
Ja, natürlich, deswegen reden wir ja auch drüber.
Ich fand Schule auch doof, also ich persönlich jetzt. Und ich verstehe auch, dass viele Schüler Schule auch doof finden, weil auch innovative Lehrer, ja, ist ja so, ist ja genauso wie im Fußball. Ja. Schule ist ja auch so Plan. Ich habe auch manchmal gedacht, so die Leute, die an die Universität gehen, das sind ja immer nicht die sozial und emotional intelligent sind, sondern das sind die Bücher auswendig lernen können, genau. die
vergraben sind, können,
die auch ein bisschen das sagen, was der Professor hören will. Und so ist es im Nachwuchsleistungszentrum, in der Fußballabteilung, in der Schule ja auch so. Und ich habe immer Probleme mit Schulnoten gehabt. Ich fand das, ich hatte auch solche Lehrer, die haben dann gesagt, ja, über der unteren Stunde 3,5, 4,2, 2,8. Und das finde ich halt total Roboter. Aber wenn es Peter Boss hilft, das sage ich ja nochmal, das ist seine Art. Ich habe immer mehr von Gefühlen gesprochen bei Spielern. Mein Gefühl ist dies. Oder ich fand dich richtig schlecht gestern. So, und dann fragt der Spieler, warum? Und dann sage ich immer eine Antwort. Oder ich fand dich gestern, hast du trainiert, super geil. Also ich kann mehr mit dieser Sprache. Mhm, so, aber mit Schulnoten, das ist nichts für mich.
Und jetzt kommen wir schon so langsam leider zum Ende, Peter. Eine Frage nochmal, wenn du das jetzt nochmal vergleichst, auch in deinen Anfangsjahren, Preußen Münster, U17, ja. Arminia Bielefeld, und du dich jetzt heute siehst, so, was ist denn das, was du am meisten, in welchem Feld hast du dich am meisten entwickelt? Was würdest du sagen in all den Jahren? Ist es einfach nur die Erfahrung, dass du mit verschiedensten Situationen gelernt hast, umzugehen, oder ist es irgendwas anderes?
Ja, es ist eigentlich mehr, sich in den Spieler rein zu versetzen.
Okay.
Also, noch einmal, also ich stehe jetzt nicht jeden Tag vom Spiegel und gucke mich an oder so, sondern ich denke mir manchmal, okay, jeder, jetzt muss ich das deutsche Wort finden, das niederländische Wort, also jeder hat seine eigenen Belange.
Ja.
Also jeder, der Verteidiger, denkt, kein Tor kriegen.
Klar.
Ja. Der Stürmer denkt, ich will das Tor machen. Mhm. Der Ersatztorwart denkt, naja, ich will vielleicht Nummer eins attackieren, vielleicht auch nicht. Der Co-Trainer will mich vielleicht absägen. Der Manager will Spieler verkaufen. Also ich versuche mich viel mehr in andere Leute reinzuversetzen und stelle mir manchmal die Frage, okay, wenn jetzt Peter Hüballer vor Peter Hüballer sitzen würde, ja, fände er jetzt so geil, die Besprechung? Und fände er das jetzt so gut, was ich jetzt gesagt habe? Also ich versuche mich so reinzuversetzen, warum reagiert dieser Spieler? Warum macht er das jetzt gerade so, wie er es macht? So im Coaching nennst du ja so, im Coaching nennst du es ja so Pacing, ne? Also ich, pace mich mit einem Spieler. Und das habe ich die letzten Jahre viel mehr verändert. Früher habe ich einfach, das sage ich zwar, oder so, wenn ich so Kolumnen manchmal schreibe, oder wenn ich Interviews gebe, früher habe ich komplett mein Ding durchgezogen. Also komplett. Mhm. Und jetzt denke ich immer mehr, warum hat dieser Spieler jetzt so reagiert, wie er reagiert? Und dann, ja, dann komme ich halt mehr mit Fragetechniken. Warum hast du das jetzt so gemacht? Mhm. Und also da bin ich.
Aber es hat auch viel mit Selbstreflexion zu tun. Also, der Fähigkeit, also auch das eigene Tun zu reflektieren und das durchaus auch kritisch zu sehen und sich, ja, du hast ja dieses Bild des Spiegels, ist ja schon richtig. Also sich den Spiegel vorhalten und da ganz ehrlich auch diesem Gefühl mal nachzugehen. Naja, ich habe da eigentlich ein Bauchgefühl, was nicht so gut ist, also und woran liegt das, ne? Und dann das zu hinterfragen und dann eben mit der Empathie, die du gerade so beschrieben hast, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also trotzdem muss man ja auch erstmal spüren, so was ist denn bei mir los? Also hinterfrage ich da überhaupt was, ja? Und ich finde halt dieses Bewusstsein schaffen für sich selbst, Selbstbewusstsein haben, finde ich halt ein herausragendes Merkmal von guten Führungspersönlichkeiten.
Ja, und auch so junger Hüballer, Mittelalter Hüballer jetzt. Noch nicht ganz alt. Diese Krisen einfach.
Ja.
Diese Krisen, die du hattest, wo du denkst, ja, für mich war immer klar, ich werde unter 40 Bundesliga-Trainer. War für mich ja kein Thema. So, das habe ich jetzt als Cheftrainer nicht geschafft. Und aber das kannst du als Krise, aber irgendwie habe ich dann auch andere Sachen gesehen, was ich schon alles gemacht habe. Mhm. Also dieses Lob an dir selber, was du schon, und nicht an der Außenansicht, sondern dir selber, was du schon alles gemacht hast. Und auch, da kommen wir ein bisschen mehr zu NLZ, vielleicht auch zu Benny Hövedes und auch ein bisschen zu dieser Kritik immer. Ich hatte halt auch ein Elternhaus, die haben gesagt, mach. Aber ich weiß noch, ich darf das gar nicht sagen vielleicht, aber ich war als Kind, als Jugendlicher Bayern München Fan. Und ich weiß noch, es war mal ein Spiel im Ruhrstadion in Bochum und ich war 14 Jahre und ich sagte zu meinem Vater, ey, du musst mich da hinfahren. Ne? Heute spielt Bochum gegen Bayern, ich muss da hin. Und mein Vater war kein Fußballfan. Der sagt, nö. Und dann bin ich mit 14 selber in Zug dahin gefahren, in der Kurve gestanden, zurückgefahren. Also diese Selbstständigkeit, die hat mich auch immer ausgezeichnet. Also es gab einen Streit, einen Konflikt und ich hatte immer eine Lösung. Mhm. Ich habe nicht gejammert. Und wenn Fußballer jammern, kriege ich sowieso schon Brechreiz. Also Lösungen, also Krise, und Selbstständigkeit. Und ich glaube, dass wir im NLZ, du kannst doch gar nicht mehr selbstständig sein. Du musst, wenn einer sagt, du musst nach links und darum auch Taktik, 4-2-3-1, du musst das machen, du musst dies machen, du musst das machen. Aber wenn du einem 13-Jährigen sagst, mach mal 10 Freestyle-Übungen per Dribbling, ja, der bricht sich ja die Füße. Mhm. Und das hat mich in meiner Trainerkarriere, also Krise und oder vermeintliche Krise, was ich nachher auch als Erfolg gesehen habe, und diese immer, ich war selbstständiger junger Mann und jetzt selbstständiger mittelalter Mann und versuche halt nicht mehr so viel zu meckern, sondern Lösungen zu kreieren.
Ja, und so ein Reframing seiner eigenen Vita eben, ne? Dem auch eine andere Bedeutung zu geben, weil alles, was man getan hat, zahlt ja auch auf ein anderes Konto ein. Vielleicht nicht, ne, was du gerade sagst, Cheftrainer Bundesliga, aber auf ein anderes Konto, was vielleicht genauso wertvoll ist in deiner persönlichen Entwicklung auch. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen und finde es auch ein prima Ansatz, dass man sich das eigene Leben anschaut und versucht eben auch das zu sehen, was die vermeintlichen Rückschläge, die vermeintlichen Krisen auch an guten Dingen für einen selbst bereit gehabt hatten. Ne? Also von daher ist das ein hervorragender Ansatz, hat was mit Selbstcoaching zu tun.
Ja, auf jeden Fall, weil ich war ja zum Beispiel mal kurz mit Trainerausbilder im Fußballlehrerlehrgang beim DFB. Das war ja, wenn du von der Außenansicht siehst, denkst du, okay, Intermezzo von 8 Wochen, aber ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt, also es ging auch um mich. Und nicht immer nur um andere und ob mein CV gut ist oder ob das oder dies. Und dann gehe ich in die Slowakei. Nur die ersten 3 Tage habe ich mich total selber beschimpft. Ich dachte, ey, du bist ein Idiot. Wie kannst du vom großen DFB weggehen? Weil du bist natürlich halt schwierig und da bist du wieder der Rebell und so. Und nach 1,5 Jahren Slowakei, das war mit die beste Zeit meines Lebens.
Siehste. Ja.
Aber genau. In der Außenansicht natürlich diesen Adler auf der Brust fanden natürlich meine Kumpels auch alle geil und so. Und dann gehst du an Dunajská Streda in die Slowakei, was eigentlich keiner kennt. Aber ich habe da so viele Sachen nochmal erlebt, wo ich dachte, boah, das nimmt dir keiner. Und es war, ja, und von der Außenansicht denkt jeder, der ist bekloppt. Und von der Innenansicht dachte ich, das war ein richtig guter Schritt.
Und vor allem bist du das, ne? Und das passt zu dir. Und das ist ja mit das Entscheidendste. Und zum Abschluss, Peter, unseres sehr intensiven, tollen Gesprächs, die Frage, die ich jedem Trainer stelle, nehme ich einfach mal zu fragen, hey, 3 Trainer, die dich in irgendeiner Form beeinflusst haben, so dass du sagst, boah, da ist echt viel hängen geblieben oder beeindruckt haben, oder auch Trainer, die dich selbst trainiert haben, wo du sagst, die haben mich geprägt. Gibt es da 3 Trainer, auf die du dich festlegen könntest?
Ja, also als erstes würde ich so Louis van Gaal, ein bisschen der junge Louis van Gaal, weil 95 ist er, glaube ich, Landesmeister, Europapokalsieger geworden mit Ajax. Und da fand ich halt super, da war ich selber 20. Der hat halt auch studiert, ne, Sport studiert, der hatte einen ganz anderen Ansatz, der hat ganz viele junge Spieler auf einmal reingebracht. Damals ging halt so diese Ajax-Fußball-Videos, VHS-Kassette, da waren wir ganz heiß drauf. Was machen die da jetzt? Also der kam von der Jugend, ne? Das war ja immer so, der kam von der Jugend in die Profis und wird auf einmal, ja, Europapokalsieger, der Landesmeister, und wie die Fußball gespielt haben und wie die sich aufgeopfert haben mit Offensive für den Trainer auch, das fand ich super, das fand ich richtig stark.
Also dieses Binnenverhältnis.
Ja, Binnenverhältnis und offensiv. Mit jungen Spielern. So, ne? Jari Littmann kam, keiner kannte den aus Finnland. Hopp, du spielst auf der 10 und du machst das. Und das dachte ich so, ohne großen Klimbim, ja, stehen da einfach irgendwie, ja, ein paar No-Names und dann wird das, und der entwickelt was. Und darum kriege ich, ja, aus Sportdirektoren, Manager, Präsidenten haben manchmal bei mir auch Kritik, weil wir Profitrainer, wir können ja nichts mehr entwickeln. Wir werden ja. Ja. Wie ein Putzlappen, hopp, kommt der nächste.
Und ja, bleibt keine Zeit.
Genau, dann fand ich Volker Finke.
Ja.
Das war halt, ne, so ein, ja, Oberstudienrat, glaube ich. Oder
ja, und Lehrer. Ganz, ne?
Ja, und Lehrer. Und dieses Kurzpassspiel in Freiburg und bei einem Club und bei einer Mannschaft, ja, die ja nicht so schickimicki war. Und dann setzt er sich in den Strandkorb und ich dachte, und er zieht auch komplett seinen Stiefel durch und sagt zum Journalisten, das ist so eine doofe Frage, können Sie mir nicht mal eine inhaltliche Frage stellen? Weil wir kriegen ja auch viele langweilige Fragen als Trainer. Oder ich habe ihn auch mal besucht, ich habe als junger Rivaler, habe ich bei Fußballtraining auch ein bisschen geschrieben, also in der Trainerfachzeitschrift, und da habe ich mal Volker Finke besucht und ich kam rein und die erste Frage, ich fand die ganz cool, er fand die doof und er hat mich sofort, was ist das für eine Frage? Dann kam Achim Sarstedt, der Co-Trainer, rein und Das ganze Büro war rummelig und ich fand das einfach.
Eskalation,
ganz anderer Typ. Und ein bisschen natürlich diesen intellektuellen Ansatz. Mhm. Also auch viele Spieler aus Georgien genommen, also auch Kultur. Mhm. war ein ganz großes Thema. Ja, und der dritte, für mich Ottmar Hitzfeld, weil ich habe immer versucht, so Gentleman zu sein wie er. Ich habe es nicht geschafft.
Du bist noch auf dem Weg.
Ich bin auf dem Weg, aber ich fand immer, vielleicht hat ihn das selber manchmal innen zerstört, aber ich fand immer cool, wie der ist ja immer Pokerface geblieben.
Mhm. Ja, die Zeit in Dortmund, da hat man schon gemerkt, als er sich die Auszeit genommen hat, dass es ihn schon sehr, sehr mitgenommen hat, das stimmt. Und er vielleicht da tatsächlich viel, viel runtergeschluckt hat. Aber dieses Gentleman-Gehen, das hast du bewundert an ihm. Mhm.
Ja, total, dieses Pokerface, weil ich manchmal immer denke, Hübo, jetzt dreh mal nicht durch wieder. Jetzt lass es einfach mal so sacken. Also so diese emotionale Schmerzgrenze, versuch die mal eben runter, weil ich kann zwar Mannschaft verändern, ich kann die Leute verändern, aber ich kann eigentlich das Business nicht verändern.
Also, das heißt, für 2021 wünschst du dir mehr Gelassenheit?
Mehr Gelassenheit im Business.
Im Business.
Und noch mehr, ja, Spieler, was willst du eigentlich? Und dann auch mal kurz nachzudenken, okay, der Spieler hat mir jetzt eigentlich eine Nachricht gegeben und auch die Nachricht, die er vielleicht mir nicht gesagt hat. Mit Körpersprache oder
was steckt dahinter?
Oder dies. Hm. So, was kann ich damit anfangen? Und vielleicht kurz mal bis 5 zählen.
Bis 5, nicht bis 10.
Ja, nee, bis 10, das wäre, glaube ich, nicht Hyballer, sondern das wäre dann so Alibi.
Das, okay.
Das möchte ich nie werden.
Du, vielleicht verabreden wir uns einfach für in einem Jahr und schauen einfach mal, wie das dann so läuft mit dem bis 5 zählen und mit der Gelassenheit. Ja. Das wäre doch ein schönes zweites Anschlussinterview. Wer weiß, wo du dann trainierst. Im Moment noch in Krakau, in einer wunderschönen Stadt. Von daher, trotz der schwierigen Zeit auch in Polen, Corona-mäßig, einfach ganz, ganz viel Erfolg für dich. Bleib gesund und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses, ja, doch etwas andere Gespräch mit dir. Da bist du, wie du hast es gesagt, ich bin anders als andere. Und das kam rüber, sehr, sehr bemerkenswerte Inhalte, Aussagen und vielen Dank für dein Dasein und deine Offenheit.
Vielen Dank, Muni. Vielen Dank.
Ciao, Peter. Tschüss. Tschüss. Danke.